Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit mir, ich bin Ingrid Wenzel. Schön, dass Sie dabei sind. In Rom einfach mal das Kolosseum mieten und da mal wieder Gladiatorenkämpfe austragen. Das hat das Online-Portal Airbnb vor. Einfach nur eine gute PR-Story oder haben die sich mehr dabei gedacht? Besprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in Rom. Die Weltlage ist kriegerisch und auf der Kinoleinwand sieht es auch so aus. Und dann kommen noch inszenierte Spektakel dazu. Netflix veranstaltet ein Live-Boxing-Event mit Mark Tyson. Der eher verrissene Blockbuster Gladiator 2 hat am ersten Wochenende international 87 Millionen Dollar eingespielt. Der US-Start folgt jetzt am Freitag. Von Gladiator 2 hat sich wohl auch Airbnb inspirieren lassen. Die Online-Plattform hat nämlich nun verkündet, nächsten Mai soll man im Kolosseum in Rom wieder Gladiatorenkämpfe sehen können und sogar mitmachen können. Die Reaktionen sind gemischt. Was ist da los? Fragen wir unsere Korrespondentin in Rom, Lisa Weiß. Was genau hat Airbnb davor?
Airbnb will einfach an zwei Terminen im Mai im kommenden Jahr eben diese Gladiatorenkämpfe veranstalten. Und wer dabei sein will, kann ab Ende November quasi versuchen, das ein Ticket zu ergattern, kann man kostenlos buchen. Es gibt aber wirklich nur ganz, ganz wenige Tickets. Und wer es eben dann schafft, eins zu bekommen, kann sich dann selbst im Kolosseum als Gladiator oder Gladiatorin ausprobieren. Ich habe mal auf diese Airbnb-Website geschaut und da findet man eine sehr blumige Beschreibung, was da passiert. Ich zitiere mal. Mutige KämpferInnen treten in die Fußstapfen legendärer Krieger, regen eine authentische Rüstung an und stellen ihre Fähigkeiten auf die Probe, um ihr Schicksal im Kampf zu bestimmen. Leg deine Rüstung an und mach dich bereit, denn was wir im Leben tun, heilt in der Ewigkeit wieder. Soll ich es noch übersetzen?
Werden da auch Löwen involviert sein, frage ich mich gerade. Warum machen
von
die?
Löwen, von Löwen habe ich jetzt nichts gelesen, aber man soll einfach am Abend ins Kolosseum gehen. Das ist von Fackeln beleuchtet und dann legt man in den unterirdischen Kammern beim Kolosseum eine Rüstung an. Schaut sich dann erstmal irgendwie GladiatorInnenkämpfe an oder wie es Airbnb ausdrückt. Es tragen kampferprobte Gladiatoren ein mitreißendes Gefecht aus. Dann snackt man so ein bisschen Trauben, Granatäpfel, Mandeln und Walnüsse und dann dürfte man selbst kämpfen. Aber von Löwen habe ich nichts gelesen, von Tigern auch nicht und weh tut sich da hoffentlich jetzt auch keiner.
Und warum macht Airbnb das? Hat das irgendwie eine Strategie dahinter?
Naja, es ist halt eine PR-Aktion. Also der Film, der in die Kinos kommt, die Gladiatorenkämpfe sollen den Film promoten und gleichzeitig ist es natürlich auch eine super Werbung für Airbnb. Und wenn da jemand ankommt, wird er wahrscheinlich auch irgendwo in der Airbnb-Wohnung unterkommen, vermute ich jetzt einfach mal ganz stark.
Ja, können wir gleich nochmal über die Lage in Rom sprechen. Ich wollte erstmal nochmal ganz praktisch wissen, kann man oder kann Airbnb das Kolosseum einfach so mieten?
Also sagen wir mal so, ich glaube, wenn man 1,5 Millionen Dollar mitbringt, dann kann man offenbar schon das Kolosseum mieten. Also Airbnb will eben 1,5 Millionen Dollar zahlen und damit dann die Ausstellung im zweiten Stock des Kolosseums erneuert werden. Also diese Dauerausstellung, die hätte es auch echt nötig aus meiner Sicht. Die ist echt nicht mehr up to date. Und so hat das dann geklappt. Die zuständige Stelle hat da zugestimmt.
Okay, also ein bisschen refinanzieren das Monument. Wie sieht's denn aus mit den Gladiatorenkämpfen? Ich meine, die wurden ja schon zu Römerzeiten irgendwann zur puren Unterhaltung. Ne? Stichwort Brot und Spiele. Es gab ja sogar auch Gladiatorinnen damals. Heutzutage gehen ja auf TikTok und Co. oft Männer viral, die sich so ins Römische Reich zurückträumen. Ist das so ein Trend, auf den Airbnb mit der PR-Strategie da jetzt auch aufspringt?
Ja, so die Frage ist, ne, wie oft denkst du so ans Römische Reich? Aber du bist ja eine Frau, also wahrscheinlich nie.
Für alle, die den TikTok-Trend nicht mitbekommen haben, ja, den gab es wirklich.
Genau, Männer denken offensichtlich sehr, sehr häufig fast täglich ans Römische Reich. Ich glaube, das ist schon echt auch ein Punkt. Also, dass man sich so denkt, das ist jetzt was, wo du die Leute kriegst. Das ist natürlich total monumental. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es mehr Männer sind, die damit machen. Aber ich weiß es nicht, wird sich zeigen. Ich weiß auch nicht, wie Airbnb da auswählt. Das soll irgendwie ausgelost werden. Aber ich glaube, dass sie schon, ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, dass sie diesen TikTok-Trend vielleicht so leicht im Hinterkopf hatten bei der Idee.
Dann gehen wir nochmal auf die Stadt zurück, auf Rom. Also aus anderen Orten wie Barcelona hört man ja wirklich viel Kritik an Airbnb. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ne, dass am Ende werden die Wohnungen dann auch über Airbnb gebucht, wenn man dann zu diesem Event möchte. Gibt es denn da jetzt schon Reaktionen auf diese Strategie, auf die PR-Strategie, zum Beispiel aus der Politik?
Ja, es gibt vor allem viele Leute, die sich aufregen. Jetzt nicht unbedingt nur aus der Politik, sondern einfach viele Menschen sagen, das ist Disneyland, das sei einfach einem UNESCO-Weltkulturerbe nicht angemessen. Und was wirklich so ein Problem für viele ist, ist, dass das Airbnb macht. Der Hintergrund ist, es ist momentan richtig, richtig schwer, eine Wohnung in Rom zu finden. Und das liegt unter anderem daran, dass eben nächstes Jahr sehr viele TouristInnen und PilgerInnen in Rom erwartet werden, weil 2025 ein sogenanntes heiliges Jahr ist. Also das ist nur alle 25 Jahre und da werden eben sehr viele Menschen erwartet. Und jetzt werden gerade viele Vermieter ihre Wohnungen eben nicht mehr normal vermieten fürs nächste Jahr, sondern lieber auf Airbnb. Sie hoffen da einfach auf mehr Geld. Und das ist echt für alle, die hier in Rom wohnen, ein Riesenproblem. Man findet kaum noch eine Wohnung. Und es gibt eben jetzt auch eine Bürgerinitiative von Anwohnern des historischen Zentrums in Rom. Und die sagen, jetzt aufs Kolosseum bezogen, es sei beschämend, dass man das jetzt genau die Firma machen lässt, die dazu beiträgt, das Leben der Leute zu zerstören. Die zuständige Stelle, der Parco Archeologico del Colosseo, die wollen an der Aktion festhalten. Die sagen, das Kolosseum wird doch dadurch aufgewertet, das historische Erbe wird respektiert, das ist ja was Historisches. Und jetzt kommen wir nochmal zu richtig zur Politik. Roms Kulturstadtrat hat sich geäußert. Mhm. Er hat gesagt, er hat schon Airbnb kontaktiert und er findet, dass Airbnb dieses Event absagen sollte, aber die 1,5 Millionen Dollar trotzdem zahlen, weil sie würden damit ja eigentlich ihrer sozialen Verantwortung nachkommen. Ich bin gespannt, was Airbnb jetzt macht.
Ja, und ich bin gespannt, ob das Römische Reich wirklich da nochmal auferstehen wird. In der Arena des Kolosseums Airbnb macht's möglich, vielleicht nächsten Mai. Wir werden sehen. Vielen Dank erstmal für die Einordnung, Lisa Weiß nach Rom.
Gerne.
Wenn man an Videospieleentwicklung in Deutschland und vor allem geografisch denkt, fallen einem da ja vielleicht Berlin ein, Hamburg, München oder der Ruhrpott, aber vielleicht nicht Magdeburg. Aber genau daher kommt Drowa Forsaken Kin, sein Rollenspiel, beliebt in Kenner- und Kritikerkreisen. Und wir haben Markus Richter mal dorthin geschickt nach Magdeburg, damit er für uns herausfindet, in was für einem Ort so ein deutsches Erfolgsspiel eigentlich entsteht.
Drowa, ein Ort des Friedens, wo niemand hungert, wo alle in der Stadt Nemeton im Einklang mit den göttlichen Leben.
Was das Spiel Drowa Forsaken Kin verspricht, klingt paradiesisch. Magdeburg hingegen ist an einem Freitagvormittag eher trüb und grau. Ich bin im Stadtteil Stadtfelde Ost, einem Viertel, das zum großen Teil aus nicht mehr ganz neuen Wohnhäusern und fast menschenleeren Straßen besteht. Ich bin hier mit den Drowa-Machern von Just2D verabredet. Die Adresse, die ich dafür bekommen habe, führt mich überraschenderweise zu einer ganz normalen Haustür eines ganz normalen Wohnhauses.
Hallo.
Moin.
Hannes.
Hi, Markus.
Hallo, Christian.
Hallo, Christian.
Schön, dich kennenzulernen. Komm herein.
Christian Sandkemper und Johannes Haufe sind die beiden Geschäftsführer von Just2D. Zusammen mit Kai Bornemann und Julian Voss haben sie die Firma 2021 gegründet. Quasi als Fortführung eines Studentenclubs an der örtlichen Uni mit anderen Mitteln, erinnert sich Christian Sandkemper.
Was es hier halt gibt, ist dieser studentische Club Akagamix. Und der macht Spielentwicklung und das hat uns alles so zusammengebracht.
Die beiden erzählen gerne von sich, ihrem Spiel, ihrer Firma. Und ich bin insgeheim ein bisschen froh, so freundlich empfangen zu werden, denn in der Drowa-Spielwelt herrscht vor allem zum Anfang des Spiels ein eher sehr rauer Umgangston.
Das Leben ist hart.
Im Just2D-Studio ist das zum Glück anders und ich bekomme als erstes eine kleine Tour.
Ja, das ist unser Büro, so zwei Leute können hier arbeiten, weil damit wir auch genug Space haben. Ja, es ist halt so, wie man sich das, glaube ich, so als eine WG vorstellt, würde ich mal so sagen. Ne?
Okay.
Oder was ist so dein Eindruck?
Mein Eindruck? Irgendwas zwischen Studenten-WG und Mini-Coworking-Space. Die beachtliche Pfandsammlung in der Küche und die Kabelkanäle Marke Permanentes Provisorium, die quer über den Flur laufen, haben so ein bisschen WG-Flair, aber die Zimmer werden quasi komplett ausgefüllt von großen Schreibtischen mit großen Monitoren. Also ganz klar, hier wird gearbeitet. Und zwar manchmal sehr, sehr lange. Kurz vor der Veröffentlichung des Spiels im Oktober wurde sogar hier geschlafen, was mich zu einer etwas indiskreten Frage bringt.
Wie alt seid ihr?
Zwischen 27 bis
35 so.
Habt ihr Familie?
Ich bin Single. Meine sind in der Beziehung. Ich glaube, ja. Kindert von uns noch keiner.
Da sind alle noch alleine.
Keine familiären Verpflichtungen und volle Kraft das Projekt nach vorne bringen. Ist das schon Business oder noch Idealismus aufstrebender Firmengründer?
Im Endeffekt sind wir halt auch hier im Business und wir betrachten das auch ein bisschen so als Business, aber das heißt ja nicht, dass es keinen Spaß macht.
Und Spaß macht es allen, das meine ich schon am Umgang miteinander zu merken und der Begeisterung, mit der mir viele Geschichten zum Spiel erzählt werden. Ich lerne aber auch...
Unser oder mein Traum ist nicht Drova, sondern mein Traum ist, eine Firma zu gründen und sowas wie Drova zu entwickeln. Das ist mein Traum.
Ich nehme mit... Es reicht nicht, die künstlerische Ambition zu haben, ein Game zu erschaffen. Es muss auch der unbedingte Wille da sein, ein Business draus zu machen. Einfach, weil es ohne nicht geht.
Man muss halt auf irgendeine Art professionell sein. Das heißt, du musst deine Hausaufgaben einfach machen. Du musst wissen, wie funktioniert eine Förderung? Wie funktioniert das rechtlich auch in Deutschland? Wie mit den Steuern? Was muss man tun? Und das ist halt einfach scheiße. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es macht keinen Spaß, aber du musst da durch.
Beim Durchhalten hat den Drova-Machern geholfen, dass sie tatsächlich die Bundesförderung bekommen haben, die vom 700.000 Euro schweren Budget die Hälfte finanziert hat. Eine andere Hilfe war ihre zweite WG, die Entwickler-WG. So heißt der Twitch-Kanal, auf dem sich die Spielemacher live im Videostream beim Spielemachen zusehen lassen und mit ihrer Community, aber auch anderen EntwicklerInnen interagieren.
Also es ist so eine Masse von Liebe, die wir bekommen. Auch beim Release, als wir zum Beispiel den Stream gemacht haben, als wir den Button geklickt haben. Ich habe noch nie im Leben so viel Liebe bekommen.
Und nicht nur die Community ist begeistert, auch wirtschaftlich scheint es sich gelohnt zu haben. Genaue Verkaufszahlen dürfen mir Christian Strandkämper und Johannes Haufe nicht sagen, aber sie gehen davon aus, dass Drova schwarze Zahlen schreiben wird und damit das nächste Projekt angeschoben werden kann. Was das sein wird, noch völlig unklar. Klar ist aber, die WGs sollen bestehen bleiben, sowohl die online als auch die in Magdeburg.
Markus Richter war das über den Spieleentwickler Just2D in Magdeburg.
Fundstück.
Die amerikanische Nation als mediales Konstrukt, das ist die Kernthese der Tape Beatles. Das Kollektiv aus Iowa untersucht sie seit den 80er Jahren in kollagierten Stücken mit Samples aus Film, Fernsehen und Musik. Während des Irakkriegs 1990-91 gab es reichlich Gelegenheit zur Materialsammlung. Im Jahr darauf legten die Tape Beatles ihre Bearbeitung davon dann vor, mit der einstündigen Komposition »The Grand Delusion«, zu Deutsch »Die große Irreführung«. Wie in die Irre geführt wird, hört man in der Passage »America is confident«.
Fluttering immateriality and expect them to live in it. Where before in history has there been a people for whom no fact is true?
We didn't want this war. We didn't go looking for a
they
fight.
They said that it wouldn't work.
We exhausted every possible option available to us.
We shall prevail.
Das war das Fundstück, herausgesucht von unserem Soundarchivar Paul Paulun mit einer Soundcollage vom Kollektiv Tape Beatles.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Ben Ebeling.
Rund 4000 Weihnachtsmärkte gibt es in Deutschland. Auf einigen wird es in diesem Jahr weniger Live-Musik geben. Die Veranstalter können sich Musiker teilweise nicht mehr leisten. Grund sind gestiegene Forderungen der Verwertungsgesellschaft GEMA. Diese verlangt Gebühren für öffentlich gespielte Musik. Bisher ergab sich die Höhe der Zahlung durch die Größe der Fläche, auf der die Musiker auftreten. Diese Kulanzregelung gilt nicht mehr. Es wird die Fläche des gesamten Weihnachtsmarktes herangezogen. So hätten sich in Trier die Gebühren verdoppelt, teilte der Veranstalter mit. Er reduzierte sein Musikprogramm. In Mainz seien die Forderungen der Verwertungsgesellschaft laut Veranstalter 6-mal höher als im vorigen Jahr. Heute tritt die neue Präsidentin des Goethe-Instituts, Gesche Joost, ihr Amt an. Die Professorin für Designforschung sagte im Deutschlandfunk Kultur, es gehe jetzt darum zu schauen, wo man als Goethe-Institut weltweit präsent sein müsse.
Was jetzt geplant ist, ist in Erevan in Armenien, wird im Frühjahr geöffnet, also in Zentralasien und danach auch in Kirgisien zusammen mit einem französischen, also ein deutsch-französisches Kulturinstitut, also auch europäisch da einen Fußabdruck zu setzen. Und das sind so Gesellschaften, die sich gerade orientieren. Da ist wirklich die Frage, werden die sich eben vielleicht auch unseren westlichen offenen Gesellschaften annähern wollen oder werden sie eher in Richtung Russland sich orientieren? Und da ist es sehr, sehr relevant, dass wir vor Ort präsent sind mit unseren Sprachkursen, mit unserer Informationsarbeit und da einfach zeigen, dass wir Freunde sind.
Gesche Joost, die neue Präsidentin des Goethe-Instituts. Berlin will im kommenden Jahr massiv sparen und setzt den Rotstift auch bei den Kultureinrichtungen an. Inzwischen steht weitgehend fest, dass in diesem Bereich rund 130 Millionen Euro wegfallen sollen. Das sind etwa 12% des gesamten Kulturbudgets. Die Sparpläne betreffen unter anderem die Komische Oper Berlin. Die wird gerade saniert. Das Gebäude ist entkernt. Intendant Philipp Bröking sagte dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, die 10 Millionen Euro für die Sanierung im kommenden Jahr sollen gestrichen werden.
Monika Grütters, die hat ja mal gesagt, die ehemalige Staatsministerin für Kultur, dass so sinngemäß von Berlin immer ein Impuls in die Republik ausgeht. Und wenn es hier dunkel wird, dann geht irgendwo auch in ganz Deutschland gehen die Lichter aus. Kultur ist nun mal ein Angebot, das irgendwie auch etwas über den Zustand einer Gesellschaft sagt. Und wenn die nichts mehr wert ist, dann kann ich noch nicht sagen, was dann passiert.
Philipp Bröking, Intendant der Komischen Oper. Wegen der Sparmaßnahmen setzte der Deutsche Kulturrat die Komische Oper bereits im Juli dieses Jahres auf die rote Liste bedrohter Kultureinrichtungen. Heute Abend veranstalten Kulturschaffende im Haus der Berliner Festspiele ein Konzert, um auf die Sparpläne und deren Folgen aufmerksam zu machen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1000 Tage Krieg in der Ukraine und der Krieg hat Auswirkungen ja auch jenseits der Frontlinien. Der Dokumentarfilm Dear Beautiful Beloved zeigt ein großes Netzwerk an Helfern und Helferinnen jenseits der Kampfhandlungen. Und die Kamera begleitet da Freiwillige, die durchs Land fahren und alte Menschen evakuieren und versorgen. Die Kamera ist dabei, wie Soldaten und Soldatinnen tote Kameraden bergen und Familien, die sie begraben. Ganz ohne explizite Brutalität, sondern mit stillen, mit einfühlsamen Momenten. Menschen, die anpacken und dazwischen innehalten müssen. Hier ein kurzer Ausschnitt. Das ist eine Mutter mit zwei Kindern nachts am Gleis und sie sucht ihren Zug nach Budapest. Der nächste kommt aber erst nachts um 3.
We need ticket to Budapest.
Budapest?
Yes.
Ticket
to Budapest.
3 o'clock in the morning. 3 hours? 3 hours?
So 3 hours?
3 hours, the next one to Budapest.
Oh. Okay.
Or 4 hours, you can sleep at the school too, if you want, sleep at the school. And then you can go tomorrow.
Die Mutter hat dann in der Schule einen Schlafplatz angeboten bekommen und die Kamera ist mit reingekommen in die Schule. Ich konnte gestern Abend mit dem Regisseur sprechen, mit Juri Raczynski, über die Arbeit an seinem Dokumentarfilm Dear Beautiful Beloved. Wir haben das Gespräch auf Englisch geführt und übersetzt. In ihrem Dokumentarfilm sehen wir nicht direkt Krieg oder Bomben. Wir sehen Lastwagen und Züge und Autos. Dieses Thema des Transports, der Bewegung der toten Körper, der schwachen Körper, der Kinder. Warum haben Sie sich im Film auf die Logistik konzentriert?
Because I discovered that war it's about movement.
Weil mir aufgefallen ist, dass es im Krieg um Bewegung geht. Meistens um erzwungene Bewegungen, entweder in Richtung der Frontlinie oder weg von ihr. So eine Evakuierung ist eine logistische Herausforderung. Sie müssen aus einem gefährlichen Gebiet abgeholt werden, sie müssen zu einem Evakuierungspunkt gebracht werden. Dann kommt eine lange Zugfahrt, dann kommen sie, in unserem Fall, in der Stadt Dnipro an, die an die Regionen angrenzt, die an der Frontlinie liegen. Aber auch da, in Dnipro, haben sie ihr Ziel noch nicht erreicht. Sie bekommen eine vorübergehende Unterkunft, von der aus sie dann wieder weit weg von zu Hause geschickt werden, manchmal tausende Kilometer weit weg, in Regionen, in denen sie noch nie zuvor gewesen sind. Und auch dort ist es dann unklar, ob sie da bleiben können.
Können Sie uns diese Logistik ein bisschen erklären? Wir sehen Mütter und Kinder im Zug und einige Züge sind auch Richtung Deutschland gefahren. Aber wir sehen im Film auch diese Transporte, die in die Kriegsgebiete fahren, um tote Soldaten zu bergen. Was sind das für Transporte?
The issue is that closest relatives, wives, children, parents.
Die engsten Verwandten, also Ehefrauen, Kinder, Eltern, die können nicht einfach zurückkehren und ihr Leben weiterleben, bevor sie den Leichnam, den toten Körper gesehen haben und damit den Beweis haben, dass die geliebte Person wirklich gestorben ist. Manche Menschen gehen sogar selbst in die Kampfgebiete an der Front, um nach der Leiche von einem geliebten Menschen zu suchen. Die Armee oder die Regierung, die müssen das machen, weil sonst ein großer Teil des Landes wie gelähmt wäre.
Ein weiteres Thema sind die Helfer. Es gibt immer jemanden, der etwas tut, die Schwachen tragen, einen Verstorbenen herrichten, eine Zugfahrt arrangieren. War diese Fokussierung auf helfende Menschen ein absichtlich positiver Zugang? Der Titel Dear Beautiful Beloved, also Liebe, Schöner, Geliebte, klingt auch positiv.
The title is actually a quote.
Dieser Titel ist eigentlich ein Zitat, das von einer Mutter stammt, die die Leiche ihres Sohnes gesehen hat. Das, was sie sagt, ihre Worte, sind für mich ein Ausdruck höchster Liebe und höchster Trauer gleichzeitig. Der schwerste Verlust, den ein Mensch wohl erleben kann, ist der Verlust des eigenen Kindes. Und gleichzeitig ist das Zitat auch auf jeden anderen Charakter im Film anwendbar. Die älteren Menschen, die zu sehen sind, für irgendjemanden waren sie das Wichtigste auf der Welt.
Und die Rolle der Helferinnen und Helfer?
Seit dem Beginn der Invasion der Ukraine 2022 habe ich und alle, mit denen ich in Kontakt war, die Verbindungen in die Ukraine hatten, uns jeden Tag die gleiche Frage gestellt. Was können wir tun? Wie können wir helfen? Wie können wir unterstützen? Als ich in die Ukraine gereist bin, um den Film zu drehen, habe ich bei meinen Recherchen Menschen kennengelernt, die unterschiedliche Sachen gemacht haben, sich aber alle die gleiche Frage gestellt haben und das gleiche Gefühl erlebt haben, indem man sich hilflos oder unbedeutend oder zu klein fühlt. Und trotzdem schaffen sie es, sich jeden Tag dazu zu zwingen, was zu tun, das in ihrer Reichweite und unter ihrer Kontrolle liegt. Normalerweise sind das Kleinigkeiten, zum Beispiel ein Auto zu nehmen und aus Dnipro in die Region Donetsk zu fahren, um jemanden abzuholen und ihn in Sicherheit zu bringen. Dadurch, dass sie das die ganze Zeit machen, jeden einzelnen Tag, haben sie es geschafft, inzwischen einer beeindruckenden Anzahl von Menschen zu helfen. Hunderten, manchmal Tausenden von Menschen und Familien. So sind diese kleinen Helfer zu sehr, sehr wichtigen Akteuren bei diesen logistischen Herausforderungen geworden, ohne die einige Prozesse einfach zum Stillstand kommen würden. Das war eine große Inspiration für mich. Und ich denke, es ist ein gutes Beispiel dafür, was ein kleiner Mensch in einer Notsituation tun kann.
What can a small human being do in an emergency situation?
Wie ist das eigentlich, mit einer Kamera in einem Kriegsgebiet unterwegs zu sein? Also wie gefährlich ist das und wie reagieren die Menschen? Wird das auch als Störung empfunden? Weil eine Sache, die auffällt in Ihrem Film, schaut nie jemand direkt in die Kamera.
This is something we had to figure out step by step.
Das mussten wir Schritt für Schritt rausfinden. Klar haben wir uns gefragt, machen wir vielleicht alles noch schlimmer für jemanden, wenn wir in einer heiklen Situation mit der Kamera ankommen und solche Dinge festhalten.
Ja, zum Beispiel die Szene mit der Frau, die auf den Bahngleisen eine Herzrhythmusmassage bekommt. Das ist schon sehr nah.
Ja, we tried by doing it in the end of March 2022.
Ja, wir haben Ende März 2022 angefangen und es einfach ausprobiert. Wir haben das Filmteam an die ungarisch-ukrainische Grenze gebracht und die erste Aufgabe bestand darin, mit der Kamera und einem kompletten Team dorthin zu gehen und zu sehen, ob wir stören würden. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass die meisten Menschen, ehrlich gesagt, Wichtigeres zu tun haben in dieser Situation. Viele von ihnen haben Angst oder großen Hunger oder sind sehr müde. Und niemand will an diesem Ort festsitzen, sondern alle wollen sich so weit wie möglich von der Grenze entfernen. Und da haben wir festgestellt, dass sich niemand wirklich für uns interessiert hat. Es war in Ordnung, sich in der Menschenmenge im Bahnhof oder im Zugwaggon aufzuhalten. Und ein paar Leute kamen sogar auf uns zu, weil sie wollten, dass mehr Menschen von ihrer Geschichte erfahren, dass sie sie erzählen können. Für viele war es wichtig, dass die Gewalt, die ihnen widerfährt, nicht unbemerkt bleibt, sondern dass sie etwas darüber erzählen können oder dass jemand anderes ihre Geschichte erzählen
kann.
Wurde der Film in der Ukraine auch gezeigt oder wird er da noch gezeigt?
Wir hatten eine Reihe von Premieren für die Menschen, die im Film mitspielen. Und ich muss sagen, dass ich von Anfang an wusste, dass ich diesen Film für ein Publikum außerhalb der Ukraine mache. Also für Leute, die keine Verbindung zu diesem Land haben. Diejenigen, die eine enge Verbindung zur Ukraine haben, haben das, was ich zeige, schon auf die eine oder andere Weise erlebt. Mein Ziel war es, die Menschen zu erreichen, die keinen besonderen Grund haben, sich für dieses Land zu interessieren. Damit sie die Geschichten und den Hintergrund der Menschen vielleicht besser verstehen können, die plötzlich in ihren Städten, auf den Spielplätzen oder in den Schulen mit ihren Kindern auftauchen. Ich wollte ihnen helfen zu verstehen, was im Leben dieser Menschen vor sich ging, was passiert ist und warum sie sich vielleicht seltsam oder anders verhalten, als man es erwarten würde.
And why they might behave strangely or differently.
Und wie waren die Reaktionen der Leute auf den Festivals, also wie Locarno, Duisburg und Amsterdam, auf denen ihr Film gezeigt wurde?
Well, I'm very surprised how good it is working, actually.
Ich bin ziemlich überrascht, wie gut er ankommt. Wir haben uns im Vorfeld Sorgen gemacht, dass es für einige Leute ein Trauma wieder hochholen könnte. Vor einer Vorführung haben wir sogar eine Ankündigung gemacht, dass das vielleicht nicht der richtige Film für sie sein könnte, wenn sie kürzlich einen Verlust erlitten haben. Aber nach der Vorführung kam aus dem Publikum die Rückmeldung, dass diese Ankündigung gar nicht nötig sei, weil der Film sehr behutsam sei in der Art und Weise, wie er all das zeige. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass wir genau dann, als wir mit den Dreharbeiten zum Erzählstrang über die Toten angefangen haben, einen guten Freund verloren haben. Er war in der Armee und er war ein guter Freund für den großen Teil des Drehteams. Das war von der Zeit her ein sehr seltsamer Zufall, weil alles plötzlich so nah und so schmerzhaft wurde. Aber was sich dadurch für mich geändert hat, ist zum Beispiel, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Aufnahme vorbereite, darüber nachdenke, ob ich diesen Shot seiner Frau und seiner Tochter zeigen würde, wenn es die Leiche meines Freundes wäre. Und wenn die Antwort nein wäre, dann würden wir in den meisten Fällen nicht filmen.
Wie sehen Sie Ihre Rolle als Filmemacher, der als Exilkünstler in Wien lebt, weil Sie schon seit über einem Jahrzehnt dort leben?
I'm close to this country. I know its language.
Ich bin der Ukraine sehr verbunden. Ich spreche die Sprache. Ich habe eine Menge Freunde dort. Einige von ihnen sind inzwischen tot. Ich kann nicht ignorieren, dass der Krieg stattfindet. Ich kann nicht einfach weitermachen und etwas tun, das nicht mit der Welt und dem, was in ihr passiert, verbunden ist. Und klar bin ich in der besonderen und seltenen Position, in der ich Finanzmittel für solche Projekte erhalten kann und selbst dorthin gehen und das erleben kann. Aus erster Hand. Nicht durch die Medien und nicht durch irgendjemand anderen, sondern durch mich selbst. Das ist alles, was ich in den letzten 15, 20 Jahren in meinem Leben gemacht habe. Zu lernen, wie man Erfahrungen mit bewegten Bildern und Tönen teilen kann.
Wie blicken Sie unsicheren Zeiten entgegen, was die Politik betrifft? Es gibt die Nachricht, dass Biden jetzt Langstreckenraketen genehmigt. Aber es gibt auch den neu gewählten Präsident Trump, der dies und jenes gesagt hat und dass er den Krieg beenden wird. Wie wirken sich diese Nachrichten auf Sie aus?
Well, when Trump was elected, I spoke with a friend who is on the front line and
als Trump gewählt wurde, habe ich mit einem Freund gesprochen, der an der Front war. Und er hat gesagt, dass es unter Biden ein endloser Albtraum war, und mit Trump ein albtraumhaftes Ende werden könnte. Aber eigentlich möchte er, dass dieses Ende in irgendeiner Form kommt, weil die Leute seit 3 Jahren da drin sind und ich habe keine Ahnung, wie sie es schaffen, nicht etwas wirklich Furchtbares zu tun. Ich habe mich zum Beispiel auch mit einem Soldaten unterhalten, der jetzt in psychiatrischer Behandlung ist, weil er sich dabei ertappt hat, wie er aktiv nach einer Mine gesucht hat, um darauf zu treten. Und ich nehme an, so geht es vielen im Moment, leider.
Ich danke Ihnen vielmals, Juri.
Thank you.
Gerne, ich danke Ihnen.
Bye bye.
Der Dokufilm Dear Beautiful Beloved von Juri Retschinski läuft auf verschiedenen Festivals, jetzt gerade in Amsterdam. Und von da haben wir auch das Gespräch mit ihm gestern aufgezeichnet. Und er hat mir auch noch erzählt, dass er gerade versucht, dass der Film auch im Fernsehen gezeigt werden kann. Und er arbeitet gerade auch an einem nächsten Projekt, einem Dokumentarfilm über traumatisierte Soldaten. Wie kann Barrierefreiheit der Ausgangspunkt sein für den kreativen Prozess? Das ist eine Frage, die das Festival No Limits in Berlin aufwirft. Theater und Tanz aus aller Welt wird dort gerade gezeigt. Von Performern mit und ohne Behinderung. Das größte und wichtigste Festival seiner Art in Deutschland. An vielen Orten der Hauptstadt dürfen Menschen mit Behinderung nicht nur mitmachen, sondern sind die Macher. Elisabeth Nehring stellt ein paar KünstlerInnen vor und die Vorstellungen und auch den Diskurs drumherum.
Es sind Produktionen, die unterschiedlicher nicht sein können. Das freundlich einladende Solo Songs of the Wayfarer der Performerin Claire Cunningham schafft eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit und Nähe. Mit ihren Krücken tanzend nimmt uns Cunningham mit auf eine Wanderung in Crib Time, das heißt mit dem Zeitaufwand, den KünstlerInnen mit Behinderung brauchen. Die Performance Os des portugiesischen Ensembles Dançando com a Diferença ist dagegen ein schrilles, mitunter verstörendes und vor allem bewegendes Panoptikum, in dem Kapitäne, Krankenschwestern und Sportler auftreten. Vermeintliche körperliche Fehler, wie zum Beispiel das Zittern des Körpers, Narben, Stümpfe und Bauchfett, werden nicht wie üblich verborgen, sondern deutlich gezeigt und damit Teil der Inszenierung. Die eigene Behinderung nicht oder besser nicht mehr zu verbergen, darum ging es unter anderem auch in dem Symposium Cribbing Leadership, frei übersetzt Menschen mit Behinderungen in Führungsebenen. Ohne ins Detail zu gehen, betonte Kurator Konrad Wolf in seiner Eröffnungsrede, dass er sich zwar inzwischen als behindert identifizieren würde, im Arbeitskontext aber stets den Eindruck vermeide, die Behinderung würde ihn in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Das griff die Kuratorin und Kunstvermittlerin Kate Brehme in ihrer Keynote auf, in der sie eine Praxis des Neinsagens beschrieb. Nein zu so vielen Ausstellungen wie möglich, nein zu der Auffassung, Überarbeitung gehöre nun einmal zum Kunstbetrieb dazu. Und stattdessen?
Also die Alternative ist, langsamer zu gehen, einander besser zu verstehen, aneinander besser zuhören und herausfinden, wo die Grenzen für uns alle sind, ob wir Behinderung haben oder nicht. Und eine Art und Weise von Arbeiten gemeinsam, der Grenzen respektiert, aber auch immer noch sehr produktiv sein kann.
Die hartnäckige Vorstellung, dass gegenseitiges Füreinander Sorge tragen, also Carework, mit verminderter Produktivität einherginge, soll raus aus den Köpfen und raus aus dem Arbeitsalltag. Im künstlerischen Feld macht es die Choreografin und Professorin Claire Cunningham mit ihrer Choreography of Care vor. Eine Arbeitsweise, in der das gegenseitige Sorgetragen zum Teil des kreativen Prozesses wird, zum Beispiel durch Entschleunigung. Aber auch Kulturinstitutionen sind gefragt, meint Kate Brehme.
Menschen mit Behinderung sind nicht nur ein Teil des Publikums, sondern ein Teil des Kunstsektors. Wir brauchen auch Unterstützung. Vielleicht die kurze Erinnerung, dass Zugang zu Kunst und Kultur ist ein Menschenrecht. Kultureinrichtungen, sie sollten Verantwortliche sein.
Eine grundsätzliche Forderung des No Limits Festival: Menschen mit Behinderungen sollen auf allen Ebenen präsent sein. Vor, auf und hinter der Bühne. Und vor allem in Leitungspositionen. Kulturmanagerin Inga Laas macht deutlich, warum.
Es ist ganz wichtig, besonders an Inklusionsprojekten, dort Menschen in den Entscheidungspositionen haben, die selber mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit leben. Und das meine ich jetzt aber nicht, um eine Quote zu erfüllen, sondern um eine Lebensrealität auch wirklich übertragen zu können. Und es geht darum, sich klarzumachen, welche Potenziale man da eigentlich als Gesellschaft verschwendet, weil man sie quasi totschweigt.
Bestes Beispiel dafür ist die Performance »Tiere treffen Tiere«. Lia Massetti führt hier Regie, Tänzerin mit Down-Syndrom und seit 2011 beim Theater Tiqua in Berlin. Die vier PerformerInnen auf der Bühne, darunter die Regisseurin selbst, müssen sich erst einmal warm machen, bevor sie in ihre Rollen einsteigen. Die vier verwandeln sich in Pfauen, Schlangen, Hühner und Seehunde. Jede tierische Bewegungsart wird ausprobiert, geübt und manchmal auch augenrollend und seufzend wieder verworfen. Tiere treffen Tiere ist eine halbstündige Performance voll improvisierter Komik und wunderbar selbstironischer Albernheiten. Angekündigt als Stück für Menschen ab 3 Jahren, geeignet aber auch für alle, die vom Überernst des Erwachsenenlebens genug haben und sich nach jenen befreienden Momenten sehnen, die nicht nur, aber vor allem im Spiel liegen. In dem Zusammenwirken von künstlerischen Arbeiten, Gesprächen und Vorträgen hat sich auch in diesem Jahr wieder gezeigt. No Limits ist unter allen Festivals in Berlin das mit der größten ästhetischen Bandbreite, den tollsten Überraschungen und dem interessantesten Erkenntnisgewinn.
Elisabeth Nehring war das mit Eindrücken vom No Limits Festival Berlin. Und das Festival läuft noch die ganze Woche mit Vorstellungen. Bis nächsten Sonntag.